Heute zu Gast Unternehmer, Investor, Autor Conny Börsch.
Ich muss nicht der Reichste auf dem Friedhof sein. Mir geht es darum, die Sachen was zu bewegen. Und ich versuche halt das so gut, wie es geht. Ich war vielleicht ein bisschen blauäugig und naiv, in der Politik was zu bewegen, weil das ist verdammt dickes Brett, was man da bohren muss. Und deswegen bin ich da auch nicht ganz so optimistisch, ob wir im Moment richtig aufgestellt sind, uns schnell genug zu bewegen, weil die Dynamik, die dort in Berlin ist, ist eher ja, dramatisch langsam.
Let's go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es gäbe keine Best-of-Folge in der Qualität hier vom OMR-Podcast ohne Vodafone. Deswegen, bevor es hier in den Hinweis hineingeht, in die Folge hineingeht, erstmal der große Dank an Vodafone für ein Jahr Unterstützung des OMR-Podcasts. Echt eine tolle Zusammenarbeit, bin ich sehr, sehr dankbar für und ich glaube viele Hörer am Ende auch. Und jetzt noch trotzdem natürlich der gewünschte Hinweis auf die Gigabit-Wochen von Vodafone. Man bekommt dort aktuell als Businesskunde einen Festnetz- und Internetanschluss mit 1000 Mbit für nur 34,90 Euro. Das Ganze nennt sich der Red Business Internet and Phone Tarif. Man spart damit bis zu 360 Euro und surft dann als Businesskunde wohlgemerkt im Vodafone eigenen Kabel-Glasfasernetz. Überlegt euch das, wie dem auch sei. Ich hoffe, wir werden viele Hinweise geben können auf Vodafone im nächsten Jahr. Und wer jetzt schon sagt, okay, das ist was für mich dabei, ich will doch jetzt mal günstiger werden beim Surfen und will vor allem schnell sein im Kabel-Glasfasernetz, dann vodafone.de/businesscable. Wir haben ja vor kurzem unser erstes OMR Original rausgebracht, also einen Film, in dem Falle über das Leben von Thomas Middelhoff. Und im Rahmen der Produktion dieses Films und der ganzen Gespräche, die es da gab und Vorbereitungen, hat der Thomas eines Tages hier beim Termin seinen Kumpel Conny Börsch mitgebracht. Und den Conny Börsch kann ich davor nur seinem Namen nach, weil er auch eine große Gründer- und Unternehmerkonferenz organisiert am Tegernsee, den Unternehmertag. Das macht seine Firma Mountain Partners, die in über hunderte verschiedene Startups investiert hat. Und darüber haben wir natürlich gesprochen, was es bedeutet, so eine Firma zu gründen, so eine Investmentfirma, wo er das Geld her hat, wie er selber als Unternehmer mal angefangen hat. Und ein paar Wochen, nachdem wir uns zum ersten Mal kennenlernten, kam der Conny hier nochmal vorbei und dann gab es eine Pressekonferenz, da haben dann der Thomas Middelhoff und Conny Börsch ihr erstes gemeinsames Buch vorgestellt, das heißt Zukunft verpasst, und ist deswegen ganz interessant, weil die beiden da sehr klare Aussagen machen. Also man kennt es ja häufig, dass auch prominente Figuren dann doch am Ende sehr diplomatisch sind. Das sind die beiden im besten Sinne nicht. Und dann weiß man ja auch nie so ganz genau, wenn Leute es schon sehr weit gebracht haben und auch irgendwie ja eine gewisse Seniorität haben, dann tut man sich mal schwer einzuschätzen, wo kommen die nun her, was davon haben sie selber erarbeitet und was ist ihre Wurzeln. Und da habe ich dann irgendwie auch den durch Zufall quasi den Vater vom Conny Börsch kennengelernt, weil als die beiden hier bei uns in den Räumlichkeiten eine digitale Pressekonferenz für ihr Buch gegeben haben, hat der Conny seinen Vater mitgebracht und das war dann halt so ein älterer Herr. Sehr nett, sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. Dann kann man so ein bisschen alles auch vorstellen, wie das mal angefangen hat. Und da kann ich, glaube ich, bestätigen, der Conny kommt aus sehr bodenständigen Verhältnissen, hat sich das selber erarbeitet. Sein Vater ist sehr stolz auf ihn und er, glaube ich, auf seinen Vater. Insofern, das war ganz niedlich zu sehen. Und ja, wir haben dann im Rahmen dieser ganzen Gespräche immer noch entschieden, wir machen mal einen Podcast, der ist schon vor einigen Wochen aufgenommen worden. Aber ja, ein schillerndes Leben. Conny kennt Gott und die Welt. Es geht um Politik, berühmte Politiker, die jetzt für ihn arbeiten oder in seinen Startups arbeiten, und seine ganze Reise durch die Investment-Unternehmerwelt. Am besten direkt rein ins Gespräch mit Conny Börsch. Moin Conny.
Hi Philipp, grüß dich.
Conny Börsch. Aus jetzt mittlerweile Zürich, aber eigentlich gebürtig aus Hamm, ne?
Hamm in Westfalen, in Hannover geboren.
Ja, aber in Hamm aufgewachsen?
In Hamm aufgewachsen, ja. Und dort Fußball gespielt und...
Ja, aber wie ging es dann los? Also du bist jetzt ja schon so lange dabei, habe ich erzählt. Erzähl mal, wie deine Karriere begann.
Ja, du, ich habe in 1990, da war ich noch Student, da habe ich meine erste Firma gegründet, die Sabeco GmbH, die Sabine, Bernie und Conny GmbH, und habe eine Notfallkarte entwickelt, die deutsche Notfallkarte. Und ja, und die habe ich dann an den Start gebracht. Das lief dann nicht so doll am Anfang. Und dann, ja, irgendwie nach ein paar Jahren bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht zu jung dafür bin, diese Firma erfolgreich zu führen. Aber ich könnte ja Lizenzen verkaufen. Und so habe ich meine erste Million verdient.
Erklär mal genau, wie diese Karte funktioniert hat.
Das war eine Karte, die du im Notfall raus aus dem Portemonnaie holen konntest. Und dann konntest du sehen, welche Medikation brauchst du, welcher Arzt ist zu benachrichtigen, etc., etc. Naja, und dann irgendwann zu späteren Zeitpunkt kam, wurde daraus die deutsche Chipkarte, also die Gesundheitskarte. Und damit bin ich dann halt erfolgreich geworden. Dann haben wir die Firma umbenannt in ACG. Und irgendwann kam meine Sekretärin dann zu mir und hat gesagt, du lass uns doch mal das ein bisschen anders machen, dass wir nicht Software entwickeln, sondern diese Chipkarten auch verkaufen. Und dann ein paar Jahre später haben wir 340 Millionen Euro Umsatz gemacht damit und sind dann recht erfolgreich gewesen.
Aber das klingt jetzt schon fast zu märchenhaft. Also du hast angefangen wirklich als Studentenprojekt mit Freunden, diese Karte zu machen und dann...
Ich habe sie aus den USA eigentlich mitgebracht. Mein Onkel Jay, den habe ich besucht in Amerika und der hatte diese Notfallkarte, die US-Notfallkarte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist doch toll, Onkel Jay, wie hast du da mit so viel Geld verdient? Und dann sagt er, ja, du, das habe ich so und so gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich das in Deutschland machen könnte. Und hat er gesagt, ich will sowieso aufhören, du kannst das weltweit machen.
Das heißt, eigentlich war das sozusagen das erste richtige Klon.
Copycat.
Copycat, genau, bevor es so richtig gab.
Ja, richtig, genau. Und das war dann halt schwierig. Und als dann jemand auf mich zukam und hat gesagt, du hast doch so eine schöne Plastikkarte, mach doch da mal einen Chip drauf, habe ich gesagt, das ist ja kein Thema. Und dann gab es damals aber kein Operating System. Und dann habe ich versucht, zusammen mit der Deutschen Telekom und mit Giesecke & Devrient ein Operating System zu entwickeln.
Giesecke & Devrient sind die auch unser Geld drucken.
Genau, die drucken auch unser Geld.
Und dann habt ihr sozusagen immer mehr sozusagen um diese Karte herum gebaut. Also erst den Chip, dann das Operating System und so wurde es immer größer.
Genau.
Und dann hast du es irgendwann verkauft, an die Börse gebracht?
Nee, ich habe es dann an die Börse gebracht und wir waren dann in über 20 Ländern vertreten mit eigenen Büros. Und haben dann Chipkartenprojekte auf der ganzen Welt gemacht, in Brasilien, in Kolumbien, egal wo auf der Welt. Das war dann, der ganz große Durchbruch ist dadurch gekommen, dass wir halt in der Lage waren, diese Idee in andere Länder zu bringen.
Und wann war das ungefähr? Also wann hast du das gemacht?
Ja, wir haben die ACG 1995 gegründet. Wir sind international 96, 97 dann gegangen, nach China, überall hin. Und dann sind wir 99 an die Börse gegangen, damals an neuen Markt.
Okay.
Und ich habe dann die Firma am 16. März 2000 verkauft. Das waren genau zwei Tage vor dem Crash.
Wow, wow. Und da hast du dann, wie viel war die damals wert?
Die Firma war damals 1,5 Milliarden wert.
Und du hattest ja wahrscheinlich nicht nur Geschäftspartner?
Ich hatte auch noch andere, also ich war jetzt leider nicht der Einzige, sondern wir hatten 3i drin, Wellington, einige andere Finanzinvestoren, aber es war trotzdem damals okay.
Das heißt, das waren noch D-Mark-Zeiten?
Nee, das waren schon Euros, ja.
Okay, und das hast du dann über die ersten Größenordnung, stelle ich mir jetzt vor, 100 Millionen oder 50 Millionen sowas da verdient?
Ja, ein bisschen mehr schon, aber.
Schon mehr damals?
Ja, ja.
Eigentlich wärst du dann schon fertig gewesen mit Arbeiten.
Ja, aber das habe ich dann probiert, 3 Wochen mal nicht zu arbeiten und das ging dann in die Hose und habe dann festgestellt, ich war dann auf Mallorca und habe gesagt, so, jetzt machst du mal weniger. Aber wenn du Unternehmer bist, dann brennst du halt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss immer arbeiten. Ich habe so ein ADHS für Erwachsene. Sag mal, ich arbeite rund um die Uhr, weil es mir halt Spaß macht. Es gibt halt nichts Geileres, als Firmen zu gründen.
Was ist denn aus der Firma geworden eigentlich?
Du, die Firma ist dann an viele, hauptsächlich in Konzerne reingegangen, an Assa Abloy ist der größte Teil gegangen. Und dann haben wir mit den Patenten der ersten Firma, das waren fast 300 Patente, haben wir dann eine zweite Firma mit aufgebaut. Das ist die SmartTrack, die dann auch am TechDAX später war und die eine sehr, sehr große Firma wurde und sehr erfolgreich.
Okay.
Zusammen mit meinem Partner Manfred.
Okay, das heißt, du bist dann noch wieder mal neu eingestiegen später.
Also genau, ich bin dann neu eingestiegen. Wir haben dann halt rumgebastelt gemeinsam an den Patenten und wir haben dann gemeinsam das Thema RFID hoffähig gemacht, also diese RFID-Technologie, die man heute im Reisepass findet. Heute werden über 90% der Reisepässe weltweit durch die SmartTrack erstellt.
Aha, und das ist, okay, das hast du also auch mitgegründet und das war sozusagen deine ersten großen Cashquellen, wenn man so will.
Das waren, ja, also ich bin etwas später eingestiegen in die Firma, also als sie noch im Aufbau war und ganz früh. Aber durch die Patente, die ich halt mitgebracht habe, wurde es natürlich auch dann deutlich werthaltiger. Und das war damals nicht ganz so einfach, aus der einen Firma Patente mitzunehmen, die dann in die andere Firma mit einzubringen.
Okay, und dann... ist das immer größer geworden, dann bist du auch wieder irgendwann rausgegangen.
Genau, und bin dann mit ausgestiegen und habe mich dann, also dann habe ich den Fehler gemacht, wie vielleicht auch andere Menschen, und habe dann gesagt, Mensch, man müsste doch mal nach Berlin gehen und man müsste doch da was ändern. Habe dann den Guido Westerwelle in einer Talkshow kennengelernt, wir haben uns angefreundet und dann seit dem Zeitpunkt habe ich dann die Wahlkämpfe für die FDP gemacht und war dann enger Freund und Berater von Guido.
Ja,
dann letztendlich 12 Jahre lang und wir haben eigentlich auch alles dann zusammen gemacht. Er ist halt sehr eng mit meiner Familie dann auch befreundet, mit meinen Kindern Und wir haben halt die Urlaube zusammen verbracht und wir haben uns versucht halt auch gegenseitig, ja, zu helfen. Und natürlich ist es auch nicht einfach, in der Politik zu sein. Für mich war es mal eine interessante Reise. Würde ich es wieder machen? Wahrscheinlich nicht.
Aber hast du noch ein konkretes Amt gehabt damals?
Nein, es war mehr der Berater. Es war mehr das Thema, die Wahlkämpfe zu organisieren. Also mein, sag mal, größter Erfolg war letztendlich, den ersten digitalen Wahlkampf in Deutschland oder Europa zu machen. 2009, ich hatte damals fast 120, 130 Leute in Berlin, die Facebook und dann mit Google und mit eBay und mit anderen, die es damals dann gab, die groß waren, versucht haben, mehr Reichweite zu bekommen. Und
eBay auch?
Ja, wir haben halt damals, ich war ja der erste Investor, einer mit der ersten Investoren bei den Sambas, also Alando haben wir ja damals aufgebaut und dadurch hatte ich dann durch das Thema natürlich sehr engen Draht auch zu eBay und habe dann natürlich versucht 2009 durch all diese digitalen Kontakte, die ich hatte, durch die Startup-Szene halt zu aktivieren. Und wir haben dann sehr viele Startup-Unternehmer gehabt, die sich dann in der Politik engagiert haben, weil wir wollten natürlich auch damals, dass die Politik mehr für Startups macht und wirklich auch digitaler wird. Aber das war dann doch zu früh und ich war dann selbst sehr enttäuscht, als dann die FDP an der Macht war und der Guido war Vizekanzler.
War das bei dem Guido, wo der das unter den Schuhsohlen dieser, ja, das ist, 18%, was war das?
Nein, das war vorher, aber im Prinzip, ja, es sind auch viele Fehler gewesen.
Guido Mobil und so?
Das Guido Mobil war auch vorher, aber es ist richtig, es ging ein bisschen natürlich, wenn du eine kleine Partei bist, dann ist das auch gar nicht so einfach, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also man sieht es heute zum Beispiel an dem Christian Lindner, der hat bestimmt viele gute Punkte, aber er wird gar nicht gefragt. Er hat gar nicht die Aufmerksamkeit mehr, weil als eine 5-6% Partei ist es sehr, sehr schwierig, diese Aufmerksamkeit in den deutschen Medien zu bekommen.
Also was tun?
Naja, also man muss halt, ich glaube, die Zeit wäre nie besser, um eine neue Partei zu gründen, weil natürlich diese Politikverdrossenheit ganz extrem ist. Die Leute haben keine Lust mehr, dieses ständige aufeinander rumgehaue zu hören. Und das sind auch die meisten Leute dort in Berlin. Das sind auch Menschen, die zum einen viel arbeiten, aber viele sind natürlich Leute, die früher auf dem Schulhof wirklich alleine rumstanden, die halt ganz besondere Art von Menschen sind, die viele aus dem öffentlichen Dienst, viele, die früher auch in Gewerkschaften sind. Ich bin ja, sage ja nicht, das ein oder andere darf es nur sein, aber es muss die Gesellschaft darstellen. Und es müssten auch noch mehr junge Menschen reinkommen. Und ich glaube, der Deutsche Bundestag, aber vor allem die Minister, die sind alle schon zu alt, um uns halt neu aufzustellen. Das heißt, die alte Welt dominiert zu stark im Moment, die jüngere Welt. Also,
aber du hast 12 Jahre lang probiert, wirklich da was zu ändern. Aber war das hauptberuflich? Oder
nein, das war nicht hauptberuflich, aber natürlich viel Zeit, viel Geld auch investiert, um dem Glauben...
Also Geld auch mehrere Millionen.
Ja, genau, um halt zu schauen, dass man halt, also klar ärgere ich mich heute im Nachhinein, weil eigentlich hätte man diese Zeit auch kostbar nutzen können, um weitere Startups aufzubauen und das ist mir damals dann nicht gelungen, dass ich dann halt wirklich, ich habe sehr viel Zeit in diese Politik auch reingesteckt. Aber es war natürlich auch spannend. Natürlich gab es dann auch teilweise Ärger, wenn ich mit Guido nach China oder nach Japan oder sonst irgendwo geflogen bin, dann war immer wieder die Frage, sag mal, was macht denn der dabei und warum ist das denn? Warum ist denn nicht ThyssenKrupp-Vorstandsvorsitzende oder von Siemens, die übrigens immer dabei sind? Warum ist denn da so ein Startup-Unternehmer? Das kann doch gar nicht sein, da ist man doch schon gleich verdächtig.
Aber du hast nebenher auch immer deinen eigenen Fonds gestartet, ne?
Genau. Nicht mal ein Fonds, sondern Mountain Partners war am Anfang mein Family Office. Und,
also hab, nur dein eigenes Geld?
Wo ich mein eigenes Geld und dann habe ich aber knapp 100 Familien mit an Bord genommen und wir haben dann in sehr, sehr viele Startups investiert. Und das ist natürlich, das Investieren in Startups ist keine einfache Sache, weil ich komme mir eher vor wie ein Firmensammler. Du hast leider halt manche Firmen, da habe ich schon seit 10, 12, 15 Jahren in meinem Portfolio. Also nehmen wir mal Exasol, die gerade an die Börse gegangen ist, da bin ich vor 18 Jahren eingestiegen. Und jetzt gehen wir an die Börse. Das sind die Zeiträume, die ein Startup-Investor und auch ein Gründer aushalten muss.
Okay. Und sag mal, 100 Familien, was für Menschen da investiert bei euch?
Im Prinzip die großen Familien, also internationale Familien. Familien, die ihr Geld gemacht haben in einer Old-Economy-Welt.
Also nicht nur Deutsche, sondern vor allem...
Nein, vor allem wirklich aus Asien, aus Südamerika, aus den USA. Tim Draper, der vielleicht bekannteste Venture Capitalist und viele andere bekannte Namen, die mit eingestiegen sind. Und wo wir dann gemeinsam eine Art Club gemeinsam investiert haben. Wir sind heute noch zusammen bei Mountain Partners in etwa 125 Firmen investiert.
Okay. Und wie viel Geld wird da verwaltet?
Das ist sehr unterschiedlich, weil wir natürlich auch im Laufe der Zeit viele Fonds gestartet haben. Unser Schwerpunkt liegt letztendlich heute in anderen Regionen. Wir sind Marktführer in Lateinamerika. Das heißt,
als Fonds?
Als Fonds. Wir haben jetzt bauen gerade unseren fünften, beziehungsweise jetzt sechsten Fonds in Lateinamerika auf. Sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, wir investieren primär im Moment in Lateinamerika und in Asien. Ich privat investiere aber auch nach wie vor sehr viel in Berlin. Ich bin ein sogenannter Super Angel. Das heißt, jede Million, die ich privat investiere, wird verdoppelt durch die Europäische Investitionsbank. Das habe ich jetzt ein paar 50 Mal gemacht in den letzten 4 Jahren. Und das ist eine ganz tolle Sache, dass man das mit dem European Investment Fund zusammen machen kann als Business Angel.
Das heißt, wirklich auf Einzelinvestment-Ebene, sagst du, ich gebe jetzt hier 1 Million rein und dann gibt die EU nochmal 1 Million dazu.
Genau. Und das ist natürlich ein großes Vertrauen und es ist eine ganz tolle Sache. Ich glaube, wir haben was das staatliche Investieren angeht von KfW und Co., das ist eigentlich nicht so toll. Ich glaube, wir haben lange Zeit gepennt und haben leider zu wenig gemacht, um wirklich Venture Capital hoffähig zu machen. Also wir hätten da viel, viel mehr machen müssen. Man sieht es ja an den Zahlen, dass in Amerika und auch in China ein Vielfaches an Venture Capital investiert wird.
Und sag mal, wie kommt es, dass dir die EU so eine Art Superkraft verliehen hat? Ich meine, das ist ja so, die verstärken ja deinen Impact dann, weil sie so viel Vertrauen in dich haben.
Ja, genau. Also ich habe mit denen natürlich schon ewig zusammen investiert, aber es gibt etwa 60 weitere Super Angels auf über ganz Europa verteilt. Der eine mehr aktiv als der andere, also sprich, also ich investiere mehr als die anderen 5 nach mir zusammen oder 10 nach mir zusammen. Aber trotzdem ist es eine gute Sache.
Aber sind auch ein paar Deutsche dabei?
Sind auch einige Deutsche dabei. Nicht die typischen Verdächtigen, die man jetzt so denken würde, wie Klaus Hommels oder andere namhafte.
Christoph Mehr oder so?
Oder Christian Angermeier oder andere sind nicht dabei. Warum? Weil natürlich das auch mit sehr viel Transparenz einhergeht. Du musst halt ein extrem aufwendiges Reporting betreiben. Das heißt, für einen einzelnen Business Angel ist es fast eine Überforderung, weil wenn du nicht ein ausgeklügeltes Reporting-System hast, was ich halt schon immer habe, dann ist es sehr mühselig. Und es ist doch auch ein Stück weit bürokratisch.
Aber ist das sozusagen jetzt dein Home-Job, Investor zu sein seit den letzten 20 Jahren?
Ja, eigentlich ist mein das, wofür ich brenne, wofür ich jeden Morgen aufstehe, ist, mir Startups anzuschauen. Ich schaue mir zwischen 5 und 10 Startups pro Tag an. Und gucke halt, was für neue Sachen gibt es. Und habe jetzt gerade eine tolle Sache investiert, Flash Coffee. Zusammen mit Rocket Internet und mit Delivery Hero. Wir wollen da die Starbucks mit einem ganz modernen Konzept, halb so teuer, viel kleiner, besseren Spirit, wollen wir neu aufbauen.
Also gar nicht digital, sondern...
Genau, aber mit digitalen natürlich Inhalten. Das heißt, wir haben eine eigene App. Wir nutzen hauptsächlich die Delivery-Firmen, dass wir Kunden bekommen, die Kaffee oder Cappuccino haben wollen. Ich selbst war ja der erste Investor auch bei Lieferando und habe am Anfang natürlich oftmals mit meiner persönlichen Portemonnaie Lieferando über die Insolvenzen, die immer drohten, da zu sein, auch gehoben. Das heißt,
ich erkläre mal bei Lieferando ein bisschen das Verhältnis. Du hast da irgendwie wie viel reingesteckt, so ungefähr?
Naja gut, ich stecke ja in der Regel bei den meisten Firmen zwischen 250.000 und sag mal 1 Million rein, wenn es am Anfang. Und tendenziell im Moment ein bisschen mehr, weil ich halt natürlich auch ein paar Exits hatte. Und dann steckst du das halt am Anfang rein. Und dann das Dilemma eines Business Angel ist es, dass du halt bei all den Finanzierungsrunden mitmachen musst. Und irgendwann wird es dann halt sehr groß. Und dieses B2C-Spiel, was du heute im Delivery-Bereich hast, das ist halt schon für große Jungs. Das heißt, da musst du halt 100 Millionen Marketingbudget haben pro Jahr. Dann kannst du mit ein bisschen Business Angel Geld kommst du da nicht mehr weit, sondern da musst du dann ganz tiefe Taschen aus den USA holen, damit das Ganze noch finanziert werden kann.
Sagen wir nochmal ein paar andere Hits aus deinen letzten 20 Jahren. Also Alando, das dann später eBay wurde, haben wir schon gehört. Das haben wir
ja
irgendwie.
Na gut, natürlich meine eigenen Firmen, aber viele Sachen natürlich, die im vielleicht hier in Deutschland nicht so bekannt sind, aber natürlich im Ausland dann groß. Ich habe einige IPOs auch in den USA gehabt. Identiv ist eine Firma. Eine andere ist das Thema Kavak. Das haben wir gerade gemacht. Das haben wir an Softbank verkauft.
Was macht das?
Kavak ist Auto One. Ist eine Copycat von Auto One in Mexiko. Ich habe leider es verpasst, obwohl der Hakan Kotsch mich immer gefragt hat, Mensch, steig doch bei mir ein, Conny, mach doch und so. Und ich habe dann, da war dann die Bewertung schon so hoch und habe dann gesagt, nee, da brauchst du mich doch nicht mehr. Ich bedauere das zutiefst, weil das ist ein tolles Geschäftsmodell. Hab's dann aber als Copycat in verschiedenen anderen Regionen der Welt auch finanziert und das hat sich ist ganz gut. Ja, ich war derjenige, der immer Copycats eigentlich dagegen war. Und ich habe immer gesagt, Mensch, ein Unternehmer muss doch was Eigenes gründen und dann müssen wir doch was Eigenes machen und diese Copycats, was die Sambas machen, ist doch schrecklich. Ich muss aber eins zugeben, die Sambas sind schon ziemlich smart. Das Copycats ist ein Geschäftsmodell, was wirklich gut ist, was halt einfach das Risiko, dass eine Firma es nicht packt, dramatisch reduziert.
Aber nach wie vor gut? Also ich meine, man sieht ja jetzt, dass es immer mehr abnimmt, dass dieses Copycat-Modell sich nicht mehr so zumindest global ausrollen lässt, weil halt alles mehr in der mobilen Welt sozusagen instant global ist, ohne dass man sozusagen eine richtige nationale Anpassung überhaupt noch machen kann oder man müsste. Man hat das Gefühl, dieses Copycatting sozusagen ist so eine Phase gewesen, die jetzt langsam endet.
Ja, hatte ich auch gedacht. Nee, ist leider nicht so. Sondern wenn ich heute sehe, in die Geschäftsmodelle, die jetzt, sage ich mal, in Indonesien, Malaysia, Kolumbien oder Mexiko funktionieren oder Brasilien, sind das nach wie vor im Prinzip auch noch Copycats. Das heißt also, es sind die N26s, es sind die AutoOnes, es sind die bestimmten E-Commerce-Plays. Das heißt, wenn ich heute in ein neues Land gehe, also ich war jetzt 20 Mal hintereinander in Japan und die Japaner sind digital uns noch 5 Jahre weiter zurück als Europa schon. Das heißt also, da gibt es gar keine Startup-Kultur. Und dann gehst du in so ein Land und dann stellst du fest, Mensch, es gibt keine Startups, das und das und das fehlt, dann versuchst du natürlich, diese Firmen dorthin zu bringen. Und so mache ich das. Ich habe überall dort Büros in diesen Ländern und versuche dann gezielt, einzelne Geschäftsmodelle dann in die Länder zu bringen.
Wie viele Leute arbeiten für dich so fest?
Ach du, manchmal kommen mir vor, wir sind nur ganz weniger, aber natürlich auf der Payroll sind ein paar mehr. Ich habe verschiedenste Vehikel, über die ich investiere. Ich habe halt Mountain Partners, ich habe dann Mountain Nazca oder die einzelnen Fonds in den Ländern. Dann habe ich Conny & Co., das ist mein neuestes Vehikel. Da investiere ich etwas anders. Ich habe versucht, meine 30 Jahre Erfahrung im Startup-Bereich dort reinzubringen. Und ich glaube halt, dass Venture Capital im klassischen Sinne nicht funktioniert. Ich glaube sehr stark an Business Angel Investments. Ich glaube sehr stark, dass du einen Twist zu dem Venture Capital geben musst, damit du erfolgreich bist. Ich bin Gesellschafter bei vielen dieser VC-Gesellschaften oder investiert und stelle halt fest, dass die Renditen bis dato eher sehr überschaubar sind. Und die Renditen natürlich im Silicon Valley tendenziell halt höher sind. Aber das, was dort als Venture Capital bezeichnet wird, ist oftmals kein Venture Capital, sondern es ist Wachstumskapital. Wenn ich 50 Millionen auf einer 200 Millionen Bewertung investiere, dann hat das nicht mehr sehr viel mit Risikokapital zu tun, sondern diese Firmen sind ja dann schon erfolgreich. Aber dieses klassische Venture Capital, wo wir heute eine Finanzierungsrunde haben von 2 Millionen auf einer 6 Millionen Pre-Bewertung, das ist sehr, sehr schwierig, nach wie vor sehr riskant. Es ist zu viel Kapital für zu viel Risiko, es dauert zu lange, das heißt, und die Bewertungen sind zu hoch.
Das heißt, deine Lösung ist dann auch später erst zu investieren?
Nein, ich investiere auch früh, aber ich arbeite halt etwas anders, indem ich halt sage, Mensch, ich möchte gerne noch eine Option haben, ich hätte gerne halt auch nochmal einen Discount, weil ich sehe halt nicht ein, wenn ein Family Office, ich sage mal, zu einer gleichen Bewertung einsteigt wie ich, aber ich bringe dann im Zweifel die Investoren, die Geschäftspartner, die Exits und alles rein, dann sehe ich es halt nicht ganz ein, dass wir da zu einer gleichen Bewertung einsteigen. Und deswegen ist es halt spannend jetzt gewesen. Wir haben jetzt 24 Investments gemacht in den letzten 8 Monaten mit Conny & Co. Und sehr erfolgreiches Geschäft.
Aber sag nochmal die Zahl, also wie viele Menschen arbeiten denn bei Conny & Co.?
Bei Conny & Co. sind wir 7. 7 Leute.
Also Investmentmanager.
Investmentmanager, genau. Und du musst halt, weißt du, das ist halt nicht so, dass du einfach nur die schönen Sachen das investieren, sondern du musst ja auch das Reporting haben. Du musst halt auch Firmen analysieren. Du musst halt eine Due Diligence machen. Board Meetings. Du musst halt sehr viel machen. Das heißt, wir haben versucht halt, das alles in unsere Fonds reinzustecken, dass halt die Leute in Mexiko ihre eigenen Kosten tragen. Aber wir sind dort in diesen Ländern dann LP und GP zur gleichen Zeit.
Hatte ich eigentlich das Manager-Magazin auf der aktuellen Reichenliste vergessen oder habe ich das nur? Ich habe es gar nicht nachgeguckt.
Nee, ich bin da nicht drauf. Und ich bin da auch ganz happy drüber, dass ich
da. Aber müsste doch eigentlich drauf sein.
Weiß ich nicht. Da sage ich jetzt.
Wenn das alles stimmt, das müsste.
Nein, da würde ich jetzt. Ich glaube nicht, dass. Also erstmal, ich lebe ja in der Schweiz mittlerweile. Böse Zungen behaupten, aus klimatischen Gründen. ich weiß nicht. Ich meine, sehr viele Leute auf dieser Liste kenne ich ja. Und dann würde ich halt sagen, die gehören dann nicht auf die Liste drauf. Bei anderen und sehr viele, die ich kenne, müssten da drauf sein. Ich glaube, sie ist nicht ganz akkurat, aber ich finde es natürlich auch albern, solche Listen.
Für Journalisten ist sie natürlich interessant, oder für mich auch, weil ich ja gucke, habe ich da schon mal noch potenzielle Gäste vielleicht? Oder
also Erben zählen sowieso nicht für mich. Also wenn, dann self-made. Also Erben, das kann jeder. Ich meine, das ist ja nur eine Glückssache, ob man jetzt gerade was erbt. Aber Erben finde ich dann toll, wenn die Leute was Tolles draus machen. Das gibt es übrigens auch. Das ist wirklich Leute, die was geerbt haben und dann was ganz Tolles entwickeln. In der Vergangenheit habe ich aber leider festgestellt, dass die Top 300 meistens Familien sind, die konservativ sind und ihr Geld lieber in Immobilien reinstecken als in kluge Köpfe und in Startups.
Aber sagst du, Immobilien machst du dann eher als kleinere Position. Das ist sozusagen, wenn man einmal relativ viel Geld verdient hat, dann macht man trotzdem ein bisschen Immobilien, aber nicht so viel.
In deinem Fall. Ja, genau. Ja, wenn ich das gewusst hätte, wie toll sich Immobilien entwickeln, dann hätte ich vielleicht auch mehr machen sollen. Das Problem ist ja einfach, du weißt es nie vorher, was funktioniert. Ja, auch bei den Startups, wenn ich das immer wüsste, dass das richtige Startup ist. Also ich habe zwar vielleicht mehr Erfahrung als andere, aber trotzdem ist es unglaublich schwierig. Also ich habe Nein zu Tencent gesagt, ich habe Nein zu Uber gesagt, ich habe Nein zu allen.
Hast du alle gesehen?
Habe ich alle gesehen und immer auch sehr, sehr früh. Also bei Tencent war ich in China und damals ging es darum, ob ich in den Beirat dort gehe. Und habe dann gesagt, Mensch, eine chinesische Webseite, 60 Millionen Bewertung, das werden die niemals hinbekommen. Heute sind sie 600 Milliarden wert.
Wann war das?
Das war dann Anfang der 2000er Jahre.
Und da haben sich dann Chinesen logischerweise auch gefragt, ob du da in den Beirat gehen möchtest.
Ja, genau. Und ich war ja damals schon sehr früh investiert. Ich war 96, habe ich angefangen in China meine erste Firma dort mit aufzubauen und habe dann auch fleißig investiert in China. Aber wenn man das gewusst hätte, wie das so eine dynamische Entwicklung ist. Aber ich habe auch Nein zu Uber gesagt. Ein Mitarbeiter von mir wurde dann, Fabi Nestmann, wurde dann der Deutschland-CEO von Uber. Und dann sagte er, Mensch Conny, jetzt gehe ich hier weg von euch. Ich habe da so einen tollen Jobangebot. Und sage ich mir, das ist doch super. Und dann sagt er, und übrigens nehme ich das ganze Geld, was ich jetzt verdient habe, und investiere das in Uber. Und da habe ich gesagt, was ist denn die Bewertung? Und er sagt, du, 390 Millionen Dollar. Ich sage, für eine Taxi-App 390 Millionen? Du spinnst doch. Und jetzt weiß man, wo heute Uber steht. Das heißt also, man macht viele Fehler als Investor. Ich finde es ganz toll, wenn Leute extrem smart sind und sie immer Glück haben. Ich habe es nicht, sondern ich habe halt auch sehr viel Geld in Sand gesetzt. Aber im Schnitt hat es sich sehr, sehr gut gerechnet. Und das ist, worauf es letztlich ankommt. Und es muss halt auch Spaß machen. Und mir macht es halt wahnsinnig viel Spaß. Von der Idee zu einer richtigen Firma.
Und jetzt hast du seit neuestem ein Buch am Markt oder ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Thomas Middelhoff. Wie kam das?
Thomas und ich kennen uns seit 25 Jahren. Ich muss sagen, vor 25 Jahren, wir sind beides Alpha-Tierchen, er Manager, ich Unternehmer, und wir haben immer versucht, irgendwie was zusammen mal zu machen mit Bertelsmann. Und das hat dann irgendwie alles nicht so geklappt und ich fand ihn auch damals ziemlich arrogant und er mich vielleicht auch, und so sind wir nicht zueinander gekommen. Aber wir haben uns nie aus den Augen verloren und dann, dann irgendwann haben wir gesagt, Mensch, ich habe ihn dann zu meinem Unternehmertag eingeladen, Unternehmertag am Tegernsee, und habe dann gesagt, du, pass mal auf, jetzt komm doch mal hier, und seitdem haben wir uns dann ganz fest angefreundet und habe ihn halt wirklich jetzt kennengelernt. Wenn du halt mit jemandem ein Buch zusammenschreibst und auch andere Investments zum Beispiel machst, wo er mir hilft, dann ist es so, dann lernst du halt jemanden kennen. Das ist ein saulieber Kerl. Also das Image, was er hatte, das kann ich halt nicht teilen, sondern ich muss halt sagen, er ist ein super faszinierender Manager, Unternehmer, der unglaublich lustig ist, und wir lachen viel zusammen. Und für mich war es eine große Freude, dieses Buch zu schreiben.
Erklär mal so ein bisschen, weil du es gerade sagst, dass er dir hilft. Wie kann er dir heutzutage helfen?
Also du wirst ja nicht CEO von dem ehemaligen größten Medienkonzern der Welt, wenn du ein Volltrottel bist. Also so weit sind wir noch nicht, sondern das sind alles richtig smarte Jungs, und er war besonders clever. Er hat, glaube ich, ist teilweise übertrieben, hat vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, hätte sich vielleicht nicht mit der Kanzlerin anlegen sollen oder mit anderen. Ich glaube, das war damals schon ein bisschen auch Überheblichkeit. Aber er hat ist geläutert, meiner Meinung nach. Wir predigen immer, man sollte Menschen eine zweite Chance geben. Und ich glaube, er hat sie grandios genutzt. Er hat wie kein anderer, ist kritisch mit sich umgegangen. Ich weiß, dass du auch da mal einen Podcast mit ihm hattest. Und ich glaube, er hat das wirklich auch öffentlich gemacht, als Mahnung an andere. Aber ich kenne viele, die heute noch so arrogant sind.
Aber kann er, ich meine, er ist jetzt ja sozusagen frei und hat ja auch, glaube ich, seine ganzen Privatinsolvenz ist, glaube ich, abgeschlossen und sowas alles. Ich schätze ihn ja auch sehr, aber trotzdem ganz praktisch nach also all der Zeit, wie kann er dir helfen?
Er hat natürlich dieses Netzwerk. Ich meine, ich kenne wenige, die Jeff Bezos oder andere namhafte Leute anrufen können. Also dieses Netzwerk hat er immer noch. Er ist halt hier in Deutschland verbrannt, in einer Art und Weise vielleicht, wie die Medien das gemacht haben. Aber international, wenn man mit ihm nach China, Japan geht oder andere Regionen, dann ist er immer noch der Ex-CEO von Bertelsmann, der dann das AOL-Investment gemacht hat, was letztendlich das Überleben von Bertelsmann eigentlich gesichert hat, weil er dadurch verachtfacht hat das Eigenkapital von Bertelsmann. Und es ist schade, dass das Erbe, was er da angetreten ist, der Digitalisierung dieses Medienkonzerns, nicht weitergeführt wurde. Und deswegen ist heute Bertelsmann halt ja, ein kleiner, sagen wir mal, Mittelständler, der irgendwo in Bielefeld dort sitzt, aber leider das nicht genutzt hat, wo er eigentlich da die Grundlagen für gesät hat.
Also immer noch, glaube ich, größter Buchverlag der Welt und sehr erfolgreiche Fernsehsender und sowas alles, aber ja. Insofern, was mache ich mal ein bisschen...
Lieber eine feste Behauptung als ein schwacher Beweis.
aber trotzdem, das heißt, also er hilft dir mit seinem Netzwerk und er schreibt dann Leute an oder ruft Leute an aus USA, aus Asien, die er noch kennt und die dir dann im Zweifel sagen, okay, dann lerne ich mich jetzt mal den Conny kennen.
Genau. Einfach auch, weißt du, wenn du weißt, wie digital funktioniert, und er hat es ja deswegen nicht verlernt, wenn du weißt, dass ein Netzwerk erforderlich ist. Was ist denn das Hauptproblem, was wir haben? Wir haben viele Startups, aber oftmals fehlt das Netzwerk, um international zu gehen. Und Thomas ist natürlich mit seinem Namen international, kann er natürlich Investoren an den Tisch bringen, kann aber auch dem Gründer sagen, pass mal auf, mach's doch mal so und so, denk doch mal so und so drüber nach. Das heißt also, wir sind da sehr, sehr glücklich mit. Natürlich hat er auch teilweise sein Netzwerk verloren, aber ich glaube, mit seiner Art und Weise wird er dieses Netzwerk auch wieder reaktivieren können. Und ich bin ja ein Investor, der in die Zukunft investiert. Und ich glaube, man wird auch in der Zukunft wieder mehr von ihm hören.
Wer uns als Hörer des OMR-Podcasts durchs ganze Jahr begleitet hat, erstmal vielen Dank dafür. Der hat wahrscheinlich auch live mitbekommen, wie wir hier so im März, April unsere Software-Review-Plattform OMR Reviews gelauncht haben. Grund war ja damals auch die Absage des Festivals, die uns die Chance gegeben hat, so was Neues, Digitales zu erfinden. Und man muss jetzt sagen, dreiviertel Jahr später bin ich eigentlich recht zufrieden oder sehr zufrieden, wie es bislang gelaufen ist. Wir arbeiten hier intern mit 15 Leuten auf dem Thema. Die Plattform ist im September, Anfang Oktober live gegangen. Mittlerweile haben wir über 4000 Bewertungen über Software von echten Menschen aus Firmen in Deutschland, die wirklich diese Software einsetzen, die wirklich da fundiert sagen können, was sie in einer Software gut oder schlecht finden. Also jeder, der Software kauft, kann sich da informieren. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 300 verschiedene Software-Tools live, die bewertet werden in verschiedensten Kategorien. Und natürlich haben wir erstmal Marketing-Kategorien, Marketing-Clouds, E-Mail-Marketing-Software, sogar SEO-Software. Dann kommt aber auch Shop-Software, also verschiedene Shop-Software-Lösungen werden bewertet, Payment-Software. Aber auch Sachen wie Videoconferencing, wo sich jetzt alle fragen, okay, soll ich jetzt Zoom nehmen oder Google Meet oder Teams oder Skype? Das kann man nachlesen, was Menschen, die das jeweils nutzen, darüber sagen. Und wir haben sogar mittlerweile neue Kategorien, die so ein bisschen entlegener sind von unserem eigenen Kompetenzfeld. Aber auch da haben wir, glaube ich, gute Reviews für HR-Software beispielsweise. Und wir werden das stetig weiter ausbauen. Wir erwarten da im nächsten Jahr einiges an Wachstum. Haben auf jeden Fall uns vorgenommen, neue Leute mit an Bord zu holen. Das Thema soll wachsen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ab und zu mal reinschaut, wenn ihr euch Softwareentscheidungen habt oder euch überlegt, irgendwas anzuschaffen in der Firma oder auch privat natürlich gerne. Oder wenn ihr sagt, okay, ich arbeite in einer Softwarefirma, ich möchte dort gerne gelistet werden. Auch das können wir natürlich gerne machen. Kostet auch erstmal nichts. Wir finden dann noch Möglichkeiten, wie wir euch da vielleicht behelfen können, dass es noch besser wird, das Listing. Dann möchten wir was verdienen. Aber erstmal in dem Sinne, hier der Hinweis nochmal auf omr.com/reviews. Du hast ja generell noch ein paar andere, auch namhafte ehemalige Politiker bei dir im Netzwerk. Da kannst, also ich glaube, Philipp Rösler ist jemand, der für dich oder bei dir arbeitet. Oder
ja, mit dem Philipp mache ich sehr viel zusammen. Der Philipp war ja der Erste, der wirklich das Thema Startup so ein bisschen nach Berlin gebracht hat, indem er diese Delegationsreisen in Silicon Valley auch mit angeboten hat. War nicht der allererste, aber er war derjenige, der es konsequent verfolgt hat. Er ist dann nach dem Ausscheiden als Wirtschaftsminister und Vizekanzler, also dann ins World Economic Forum gewechselt, war dort in der Geschäftsleitung und hat 5 Jahre lang jeden kennengelernt, der irgendwas zu sagen hat in der Welt. Und das ist faszinierend. Er hat ein unglaubliches Netzwerk und er ist jetzt bei vielen meiner Startups, ist er jetzt mit aktiv, betreut die und versucht denen halt zu helfen, zum Teil auch in diesem Dschungel in Berlin sich zurechtzufinden, aber auch halt mit diesen Kontakten, die er vom World Economic Forum hat oder noch von seiner alten Zeit als Parteiboss beziehungsweise vielleicht auch als Minister.
Gibt es noch andere sozusagen prominente Personen, die sozusagen...
Ja, auch da. Ich meine, ich habe da auch kein Problem mit. Also Kathi Guttenberg war lange Jahre bei mir auch im Aufsichtsrat. Er wird heute, ich meine, wenn man manchmal so denkt, wie dann die Leute durch die Presse gejagt werden. Ich meine, er hat vielleicht ein bisschen geschummelt an seiner Dissertation, aber er hat ja nicht ganz schlimme kriminelle Sachen gemacht. Ich glaube auch an wirklich ein Talent, der sehr stark übrigens in die Startup-Szene in den USA auch eingetaucht ist, der lange Jahre jetzt in den USA gelebt hat, dem ich auch schon einiges zu verdanken habe.
Was meinst du?
Ja, also über die Kontakte einfach. Er hat wirklich exzellente Kontakte, sei es zu Facebook, sei es zu Palantir, sei es zu Google, zu anderen. Dieses Netzwerk hat er. Er ist ein echter Networker Und es sind
auch zusammen potenziellen Investoren.
Zu potenziellen Investoren. Und er hat es wirklich gelernt. Also, was ich das Beeindruckende finde, ist, wenn einer Politiker ist und dann entweder gezwungen wird oder freiwillig in die Wirtschaft vielleicht auch wechselt und dort seine Kompetenzen halt mit reinbringt. Ist doch toll. Nichts ist schlimmer, als wenn sie ewig in der Politik bleiben. Und wie langweilig. Und wir brauchen halt mehr Querdenker, wir brauchen mehr Leute externe, die auch nach Berlin gehen. Das sind ja alles Berufspolitiker, die wir haben, die auch im Prinzip, wenn man mit den Leuten sich trifft, die auch immer die ganzen Floskeln einfach runterpredigen, die dir das Gefühl geben, das ist aber wirklich interessant, was sie sagen. Aber die leider halt nicht den Mut haben, uns so vorwärts zu bringen, wie wir das vielleicht nötig hätten.
Aber macht ihr operativ noch was zusammen? Also jetzt oft so sagst du, ist er nicht mehr?
Nein, im Moment ist er nicht mehr. Natürlich war das für mich auch sehr schwierig, dann, wenn er im Aufsichtsrat ist und dann ruft einmal die Woche irgendwie eine Bunte oder ein Stern oder sonst irgendjemand an und sagt, können wir nicht irgendwo mit Dreck schmeißen, können wir nicht irgendwie das und das machen? Und das war natürlich dann für eine Firma, die investiert, natürlich auch nicht ganz einfach. Aber ich habe diese Zeit sehr genossen. Und natürlich, ich bin trotzdem immer noch mit Christian Lindner befreundet, mit vielen anderen in der Politik, weil ich bin ein politischer Mensch. Mich interessiert das. Ich muss nicht der Reichste auf dem Friedhof sein. Mir geht es darum, die Sachen was zu bewegen. Und ich versuche halt das so gut, wie es geht. Ich war vielleicht ein bisschen blauäugig und naiv, in der Politik was zu bewegen, weil das ist verdammt dickes Brett, was man da bohren muss. Und deswegen bin ich da auch nicht ganz so optimistisch, ob wir im Moment richtig aufgestellt sind, uns schnell genug zu bewegen, weil die Dynamik, die dort in Berlin ist, ist eher dramatisch langsam.
Und darum geht ja euer Buch. Also ihr habt das Buch ja geschrieben, um aufzurütteln, und ihr tretet ja auch einigen Leuten da schon gegen das Schienbein.
Ja, klar, aber wir fangen an auch mit, dass wir sagen, wir sind auch mitschuld. Also ich bin vor allem mitschuld. Ich war ein Unternehmer am neuen Markt. Und der neue Markt war der Auslöser dafür, dass sich 10 Jahre lang keiner getraut hat, in Startups zu investieren. Also ich bin mir da meiner Verantwortung schon bewusst. Aber letztendlich sind die Konzerne natürlich noch dramatischer. Mensch, früher hatten wir Vorzeigeunternehmen. Heute haben wir nur noch eine Firma in den Top 100. Wir haben unsere Firmen alle, eine US-Firma ist mehr wert als alle DAX-Unternehmen, etc., etc. Das heißt, wir haben, wenn man den Statistiken wirklich glauben kann, haben wir das Rennen eigentlich verloren. Wir werden heute mit diesen ThyssenKrupps, den Siemens, kein Blumenpott mehr gewinnen, sondern wir müssten schauen, dass wir halt auch diese digitalen Firmen aufbauen. Wenn man sich anschaut, dass von den Top 20 Firmen 17 Venture Capital finanziert sind und von den Top-Firmen der Welt alles Tech-Firmen sind, dann muss einem doch das klar sein, dass das die alte Welt sich dringend verändern muss.
Okay, sag noch mal ein paar weitere Änderungswünsche, die du so hast.
Ich glaube, natürlich ist es, da bin ich vielleicht ein bisschen biased, aber wir müssen Startups forcieren, wir müssen mehr Geld für Startups haben, wir brauchen auch Mentalitätswechsel weg von, ich bin jetzt angestellt beim großen Konzern, hin zum, ich gründe auch mal was. Wir brauchen noch mehr Gründer, wir brauchen dort mehr Unterstützung für die Gründer. Aber man sieht es ja jetzt während Corona, 1000 Milliarden werden irgendwo aus dem Hut gezaubert und keine 2 Milliarden davon gehen nach Berlin in die Zukunft, sondern wir geben unser Geld lieber in alte Geschäftsmodelle, wie Lufthansa oder wie eine TUI oder wie Adidas. Ich weiß nicht, was an Adiletten systemrelevant sein soll. Aber natürlich ist das für so einen Politiker viel spannender, große Milliarden an so einen Konzern zu geben als
wegen den Arbeitsplätzen.
Wegen den Arbeitsplätzen. Aber ich glaube, wir haben im Gastronomiebereich oder in anderen Bereichen viel mehr Arbeitsplätze und die haben auch kein Geld bekommen. Sondern es sind die Lobbyisten in Berlin, die halt dafür sorgen, dass die TUIs und die Adidas Geld bekommen. Oder die Lufthansa so viel Geld bekommen. Wie kann es denn sein? Ich meine, ich bin großer Lufthansa-Fan, aber wie kann es denn sein, wenn eine Firma 3 Milliarden wert ist, dass sie 9 Milliarden an Regierungsgeld oder an Geldern bekommen, die ja zukünftige Generationen irgendwann auch wieder zurückzahlen müssen?
Okay. Und sagen wir noch weitere, also du sagst irgendwie, es muss mehr Geld für Startups geben, da wäre jetzt ja sozusagen eigentlich der Punkt, was wir auch hier schon im Podcast häufiger gehört haben, dass eigentlich genügend Geld da ist. Also wenn das Geschäftsmodell einigermaßen vernünftig ist und man da erkennen kann, das macht Sinn, dann kommen ja mittlerweile Investoren aus USA, aus überall her, und es gibt riesige Runden. Also man hat das Gefühl, Geld ist eigentlich schon da, in Berlin auch.
Ja, es ist Geld da, aber es ist nicht das Geld, was wir zum Teil brauchen. Wir brauchen halt im Early-Stage-Bereich Gelder, und da haben wir wenig. Wir haben in den Frühphasenfinanzierungen auch Series A Probleme. Wenn man natürlich so eine Series C hat, so eine VFOX, dann irgendwie 100 Millionen braucht, das ist kein Thema mehr. Oder ein Auto One, ein paar hundert Millionen, das kriegt man heute relativ schnell. Aber ich bin ja selbst an fast 200 Firmen immer noch beteiligt und kann nur sagen, dass es selbst für Firmen, die schon 50, 100 Millionen Bewertung hat, extrem schwierig im Moment ist, an Geld zu kommen. Und wir werden das ganz große Sterben dieser Startups jetzt auch erst im nächsten Jahr sehen. Weil natürlich haben sich jetzt viele mit Startups noch ins nächste Jahr gehangelt, aber es ist relativ schwierig und staatliche Unterstützung habe ich bis dato noch wirklich keine gesehen.
Okay. Okay, und sag mal, ist es denn für dich wichtig, wo das Geld herkommt? Müsste es unbedingt deutsches oder europäisches Geld sein? Es würde doch vollkommen ausreichen, wenn deutsche Firmen von Amerikanern finanziert würden oder von wem auch immer. Hauptsache die Arbeitsplätze und das Modell und das ist hier in Deutschland.
Naja gut, also ich sehe es nicht ganz so, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt unsere Technologiefirmen alle an Amerikaner und Chinesen verkaufen. Wir müssen ja als Gesellschaft uns irgendwann mal überlegen, womit wir Geld verdienen wollen in der Zukunft. Und wenn wir immer alles gleich an die Amerikaner verkaufen, was ich ja auch tue, also meine Fake-Tech an Facebook verkaufe oder andere Themen, dann ist das nicht in Ordnung. Also das ist auch der kleine Vorwurf, den ich auch an den einen oder anderen Gründer mache im Moment. So wie der Amerikaner dann kommt, ein bisschen Geld lockt und dann die ersten 20 Millionen für den Gründer, dann verkaufen wir zu früh oder geben es ab. Aber ich werde nie vergessen, damals bei Facebook habe ich das nie verstanden, warum der Zuckerberg für eine Milliarde nicht verkauft hat. Aber wenn er damals verkauft hätte, dann wäre es auch kein 700-Milliarden-Laden geworden. Das heißt, wir müssen halt einfach unsere Mentalität wechseln. Das, was typisch deutsche Investoren sagen, und ich höre es, habe es letzte Woche zweimal gerade gehört, vom Gewinne mitnehmen ist noch keiner arm geworden. Das ist der dümmste Spruch aller Zeiten, weil beim Startup-Bereich und im Venture-Bereich ist es halt so, dass nur eine von diesen Firmen dann erfolgreich ist, von 10. Und dann darfst du es nicht gleich kappen.
Und also das Geld muss da in der Firma bleiben.
Das Geld muss drin bleiben. Also ich gebe es ja offen zu. Ich habe auch einen Fehler oder auch schon ganz oft den Fehler gemacht. Lieferando bin ich dann auch zu früh ausgestiegen. Wenn ich heute mein Geld behalten hätte, damals glaube ich, haben wir 10 Millionen bekommen, haben uns ein Loch im Bauch gefreut. Heute wären das über 100 Millionen. Das heißt, das sind ja schon dramatische Fehler, die man dann macht und die habe ich immer wieder gemacht. Im Prinzip habe ich immer wieder zu früh verkauft. Aber es ist halt in Europa besonders mühselig, weil es dauert noch mal deutlich länger als in Amerika.
Okay. Okay. Noch irgendwelche anderen, sagen wir mal, Änderungswünsche? Ich glaube, ihr sagt doch irgendwie, diese ganze Deutschland-AG gibt es nach wie vor. Ihr würdet euch wünschen, dass man irgendwie so ein bisschen da die alten Aufsichtsräte und sowas langsam zurückdreht, dass da neue Gesichter reinkommen. Ihr sagt eigentlich, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Das ist nicht mehr zeitgemäß. Nee, ich hätte auch, also wenn der 60-, 70-jährige Aufsichtsrat sich seine E-Mails ausdrucken lässt, wie will der denn Produkte für 15- und 20-Jährige bauen? Nehmen wir die Medienhäuser oder nehmen wir was auch immer. Und das ist natürlich dann dramatisch. Und deswegen haben wir das ja verpasst, weil die Aufsichtsräte und die Eigentümer so konservativ sind. Konservativ war immer ein positiv besetzter Name in Deutschland. Heute steht konservativ für den Niedergang. Weil wenn du konservativ bist, bist du nicht risikowillig. Aber wir müssen Risiken eingehen als Gesellschaft, als Investoren, um halt auch in der Zukunft einfach Geld zu verdienen. Es gibt nicht den sicheren Weg, sondern wir müssen damit umgehen, dass wir halt auch Geld in den Sand setzen, auch als Gesellschaft. Wir müssen uns jetzt wirklich, das begrüße ich sehr, wir beschäftigen uns jetzt mit Wasserstofftechnologie. Das ist natürlich toll. Nur es kommt halt alles viel zu spät. Wo sind wir denn gewesen in den Anfang der 2000er Jahre oder nach 2010? Da ist viel Geld in Grundlagenforschung gegangen, aber wenig Geld wirklich in angewandte Forschung und in Produkte marktfähig zu machen.
Sag mal ein paar Worte, weil der auch in eurem Buch ab und zu vorkommt, zu Elon Musk. Also das ist ja jemand, du sagst, sowas könnte es hier in Deutschland gar nicht geben, ist eine These von euch. Und gleichzeitig schafft der es ja wahnsinnig, über seine Vision viel Geld irgendwie zusammenzubekommen, also über die Valuations am Ende seiner Firmen. Das erzeugt eine ganz neue Dynamik.
Ja, also wenn du dir heute diese CEOs anschaust, dann sind das halt schon glattgeschliffene Persönlichkeiten zwar, aber diese Elon Musk, diese hätten keine Chance in einem deutschen Aufsichtsrat. Da kommt dann, ich habe Pferde kotzen sehen vor der Apotheke und überleg mal, der nimmt hier irgendwelche Drogen und wie ist der denn drauf und der hat Interessenskonflikte. Wir hätten 1000 Gründe, warum wir Elon Musk nicht unterstützen. Und was wir verstehen müssen, es sind diese einzigartigen Unternehmer, die wir brauchen, nach denen wir immer suchen. Und wir schaffen es nicht, die vielleicht out of the box denken, diese Unternehmer zu unterstützen oder vielleicht auch zu entdecken. Sondern wir versuchen sie schon von Kindesbeinen an, wenn einer mal anders denkt und er ist zu kreativ, dann versuchen wir gleich natürlich schon in der Schule. Alle sagen gesagt, so, denk nicht so viel, sondern mach mal hier deine Hausaufgaben in aller Ruhe. Das heißt, das Thema Kreativität fehlt, das Thema Mut, Extrovertiertheit. Das heißt, wir haben einfach keine guten Leute, die da vorne stehen und die eine Vision haben, sondern wir leben so von Jahr ins nächste Jahr. Und ich hab das Gefühl, irgendwie in Europa, wir bewegen uns von Krise zu Krise, aber wir haben wenig Hoffnung im Moment.
Und bei Tesla trotzdem gibt es ja die Leute, die sagen, das ist komplett überbewertet. Also wenn man sich die Eckdaten anguckt, wie viele Fahrzeuge verkaufen, die Umsatzzahlen entsprechen, das passt alles nicht zu der Bewertung, die jetzt haben. Und natürlich trotzdem hat diese Bewertung ja irgendwie, ist ja da. Also wozu führt das?
Naja gut, also ich sag mal so, der Investor hat halt immer recht. Ich meine, wenn es genug Investoren gibt, die dieses Geschäftsmodell da unterstützen. Es ist natürlich schon sehr, sehr hoch bewertet. Aber die Daimler steht für die Vergangenheit und Tesla steht für die Zukunft. Das ist der Grund, warum Investoren Tesla eine Zukunftsdividende zurechnen. Wie kann es denn sein, dass ein Tesla 7-8 Mal so viel wert ist wie ein Daimler und das bei nur einem Bruchteil des Umsatzes? Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Und die einen, sag ich mal, haben ordentliche Gewinne gemacht und die anderen machen Verluste. Aber man traut halt Tesla mehr zu. Und natürlich ist es so, dass die Refinanzierungsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit, Geld aufzunehmen am Kapitalmarkt, bei Tesla natürlich ein Vielfaches ist. Für 10% Kapitalerhöhung bekommen sie 28, 29 Milliarden und Daimler vielleicht 4 bis 5 Milliarden. Das heißt, was wir jetzt sehen werden, die amerikanischen Tech-Konzerne werden mit ihrem vielen Geld sich so Brands wie Daimler, wie andere zukaufen. Warum das bei BMW und vielleicht VW nie passieren wird, ist einfach die Eigentümerstruktur. Aber letztendlich sind ein Großteil der Eigentümer, 55% ist schon im ausländischen Besitz des DAX.
Aber das heißt, es gibt ja sogar so ein Szenario bei euch im Buch, wo ihr ganz konkret beschreibt, so also theoretisch, dass jetzt irgendwie Google und Tesla gemeinsam, ich glaube, Daimler übernehmen. Wäre das möglich? Also könnten die das?
Ja, ich glaube da ganz fest dran. Also erstmal geht das. Wir haben ja, ich hatte damals mit der Geely-Familie mich in China getroffen und dann sagten die, Mensch, wir würden gerne in Europa einkaufen. Und das war, bevor sie bei Daimler eingestiegen sind. Dann habe ich gesagt, ja, wie stellt ihr euch das denn vor? Das geht gar nicht aktienrechtlich, 10% zu kaufen an Daimler etc. etc. Und haben sie aber trotzdem hinbekommen. Und ich glaube, das ist ja relativ einfach. Ich frage die Kataris, ich frage die Chinesen, sag mal, habt ihr Lust, gemeinsam mit uns hier gemeinsame Sachen zu machen mit Tesla und Google? Dann werden die nicht Nein sagen, sondern werden die Hurra sagen. Und der Manager, der Vorstand, der wird auch Hurra schreien bei Daimler. Warum? Weil der kriegt eine super Abfindung. Für den ist das toll. So ein angestellter Vorstand, dem ist es doch egal, der hat doch kaum Aktien. Dem geht es doch darum, dass er da ganz gut bei wegkommt. Und dann mal eine Zeit lang im Silicon Valley zu arbeiten, vielleicht für den Vorstandsvorsitzenden, ist vielleicht auch ganz verlockend. Also ich glaube, wir werden das sehen und wir haben das ja in den vergangenen Jahren auch schon gesehen, der große Appetit, den Chinesen und Amerikaner haben, was deutsche Technologiefirmen angeht, aber auch den Mittelstand angeht. Wir haben tolle Mittelständler.
Erzähl mal so ein bisschen, wenn du da sagst, ich habe mit der Geely-Familie gesprochen, wie sind da diese Netzwerke? Also woher kennst du die? Wie läuft das so?
Na gut, wenn du halt, guck mal, ich war, im Prinzip ist es bei mir anders als vielleicht anders, aber ich war alle 10 Tage in irgendeinem anderen Kontinent die letzten 25 Jahre und ich habe dort überall Firmen gehabt und mich auch beteiligt und dann lernst du diese Familien ja auch kennen. Und dann, wenn du ein Networker bist, dann unterhältst du dich mit diesen Familien und bleibst im Kontakt. Und das ist eigentlich auch das einzige Markenzeichen, was ich habe, sowohl in der Politik als auch im der Conny ist derjenige mit dem Netzwerk. Ich mache viele Events, auch um dieses Netzwerk auch letztendlich zu unterhalten. Und mein Motto war immer, Beziehung schaden nur dem, der keine hat. Das heißt also, Beziehungen ist eine Fleißsache. Und das ist das, was vielleicht auch den eigentlichen Wert dann ausmacht.
Lass uns nochmal zum Abschluss ein bisschen was besprechen, was ein bisschen Hoffnung macht, weil du bist ja jetzt irgendwie mit dem Buch Zukunft verpasst, sehr skeptisch, dass in den letzten Jahren wurde viel verpennt und die Strukturen sind immer noch problematisch, aber blick mal nach vorne oder was macht dir Hoffnung?
Also mir macht eine ganze Menge Sachen machen mir Hoffnung. Zum einen wollen die Leute nicht mehr zu McKinsey und zur Goldman Sachs und Deutsche Bank, sondern sie wollen heute gründen. So, das heißt, wir haben eine super Startup-Kultur. Es wird besser, also immer mehr Talente kommen nicht nur nach Berlin, sondern auch in viele andere Zentren. Das ist das eine. Zweitens, wir haben vielleicht das Rennen verloren, was B2C angeht, durch Google, durch Amazon, durch Alibaba und wie sie alle heißen. Da haben wir nichts. Mit Zalando halten wir da vielleicht ein bisschen dagegen. Übrigens einer meiner ganz großen Fehler, bei 2,8 Millionen Bewertung damals habe ich zu Zalando gesagt, das wird nichts mit euren Schuhverkaufen im Internet, das wird nichts. Also ich sehe da auch meine Fehler natürlich, dass ich das auch nicht erkannt habe. Es ist immer im Nachhinein leicht zu sagen, was richtig gewesen wäre. Und das maße ich mir auch gar nicht an. Aber ich glaube, im B2B-Bereich sind wir gut aufgestellt. Wir sind in den Nischen, diese ganzen Weltmarktführer, die wir haben im deutschen Mittelstand, sind wir gut aufgestellt. Wir haben uns als Deutschland immer wieder neu erfunden. Und ich hoffe, dass es uns auch gelingt. Und wir sind jetzt erst 10% des Weges der Digitalisierung gegangen. Das heißt, das ganz große Rennen, das ist eigentlich noch vor uns. Und warum wir dieses Buch genutzt haben, war einfach, wir wollten wachrütteln. Wir wollten sagen, mach's mal auf, Leute. Wir haben nach wie vor noch ein Erkenntnisproblem und neben dem Umsetzungsproblem und schaut euch doch das mal an. Und ich, einfach mehr mutig zu sein, mehr Geld in diese Startups zu investieren, den Konzernbossen sagen, mach's mal auf, Leute, macht doch mal was digital ist. Warum digitalisiert ihr so langsam? In der Ausbildung, wir brauchen andere Hochschulkonzepte. Wir müssen den Leuten mehr Kreativität beibringen. Wir müssen heute in der Cornell-Universität in den USA, da muss ich eine Firma gründen, um meine Bachelorarbeit abzugeben. Wir müssen wegkommen von diesem rein akademischen Lernen. Wir müssen für die Märkte entwickeln. Viele, viele dieser Punkte, da stehen wir am Anfang. Und ich glaube, wenn wir es gut machen, wenn wir es gemeinschaftlich angehen, wenn wir da agiler werden und wenn wir uns solche Possen mit Stuttgart 21 und Berlin nicht leisten und wenn wir einfach mal entscheiden und machen, ich glaube, dann haben wir auch insgesamt eine gute Zukunft.
Ein bisschen eine provokante Frage zum Abschluss, weil ich meine, auf der einen Seite finde ich es sehr beeindruckend, dass du sagst, ich habe mich auch so viele Jahre politisch engagiert und wollte da auch helfen und jetzt auch wieder ein Buch geschrieben, wo ja auch sehr viel Herzblut drinsteckt. Ihr macht jetzt ja irgendwie da eine große Tour. Auf der anderen Seite kannst du verstehen, wenn Leute sagen, ach, der soll lieber mal erstmal in Deutschland seine Steuern zahlen, bevor er uns hier allen Tipps gibt?
Ja, also zum einen habe ich so viel Steuern bezahlt wie ganz, ganz viele Menschen zusammen, nicht? der Wegzug, übrigens da, wo ich wohne, kann ich so sagen, ich bezahle 43% Steuern. Das heißt, also das ist jetzt...
In Zürich?
In Zürich, ja. Also Deutschland ist gar nicht steuerlich so schlecht, wie man jetzt denkt. Der Wegzug hatte andere Gründe für mich. Also, das heißt also, Deutschland wird auch schlecht geredet, was Steuern angeht. Das stimmt übrigens nicht. Viele, viele Vorteile gibt es hier auch, was Absetzbarkeit angeht von Kosten oder Immobiliengeschäfte. All das ist in der Schweiz auch schlechter. Wenn ich natürlich jetzt in Zug oder in der Schweiz oder irgendwo in einem Steuerparadies dann sitze, ist es vielleicht ein Stück weit was anderes. Aber das war nicht meine Hauptmotivation. Ich bin auch in der Schweiz ein ganz ordentlicher Steuerzahler mit wirklich großen Beträgen. Und das habe ich in Deutschland auch gemacht. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, morgens aufzuwachen, auf den Zürichsee zu schauen, das ist auch was. Und die Neidkultur ist dort ein bisschen weniger. Das heißt, dort ist man, wenn man Geld hat, einer von ganz, ganz vielen. Und das Thema Sicherheit war für mich halt auch einfach ein Punkt, wenn du Kinder hast, dann willst du halt, dass die in Sicherheit aufwachsen. Und das ist, glaube ich, dort eher gegeben als vielleicht in Deutschland.
Krass, okay. Interessant, also super interessanter Podcast und beeindruckendes Unternehmerleben. Also ich glaube, eine Geschichte, die man schon hier und da mal ein bisschen gehört hat, jetzt hat man sie mal in voller Länge gehört. Conny Börsch, Zukunft verpasst heißt das Buch. Ja, ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren noch so zu hören sein wird. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwie ein Comeback auf irgendeiner politischen Bühne. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Philipp.
Danke. Alles klar. Ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Conny Börsch. Und jetzt ist das OMR-Podcast-Jahr fast vorbei. Noch nicht ganz. Einen kleinen Höhepunkt, eine kleine Delikatesse haben wir uns noch aufbewahrt. Und zwar ein letztes Gespräch über die Börsen, auch hier im Podcast. Und wie es üblich ist, mit unserem Finance Corner Stammgast, dem Gründer von Scalable Capital, dem früheren Goldman Sachs Banker, dem Mann, der dafür prädestiniert ist, hier im Podcast aufzutreten, weil er einfach Erik Pott zu weit wirklich heißt, P-O-D auch noch geschrieben. Und wir haben nochmal gesprochen und das Jahr an den Börsen Revue passieren lassen und einen Ausblick gegeben. Und der Erik hat immer spannende Blickwinkel. In dem Sinne direkt rein ins letzte Finance Corner Gespräch, in den letzten Minuten OMR Podcast 2020. Auf geht's.
Die Finance Corner. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Erik, moin!
Moin Philipp, grüß dich.
Sag mal, in aller Kürze, wie war das Jahr 2020 aus Börsensicht? Gigantisch, ne?
Ja, das war ein außergewöhnliches Jahr. Wir haben es ja schon oft besprochen. Also außergewöhnlich, weil wir hatten Weltuntergang im Frühjahr, den schnellsten Absturz, ich habe es schon mal gesagt, aller Zeiten. Das war ein Crash, der 15 Mal schneller war als der typische Bärenmarkt, den man normalerweise an Finanzmärkten sieht. Dann kam der schnellste Wiederaufstieg Und am Ende war es sogar noch, ja, obwohl am Anfang des Jahres alle Börsengänge abgesagt wurden, der beste IPO-Markt in der Geschichte. Und das, die Kuriosität, wenn du so willst, hat Airbnb die Krone aufgesetzt. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wer ist durch so eine Pandemie am stärksten betroffen? Und dann sind es ja Reise-, Hoteliers-, Firmen. Ja? Und da geht ein Touristikunternehmen, wenn du so willst, Airbnb, geht an die Börse und ist 90 Milliarden wert. Also absoluter Wahnsinn.
Wobei, man muss ja sagen, in Deutschland war es gar nicht so krass. Wenn man sich mal anguckt, in Deutschland gab es, glaube ich, 10 oder 11 Börsengänge aus dem Digitalbereich. Irgendwie Fashionet, so kennt man gar nicht so als größter. Das war schon sehr US-zentrisch, das ganze IPO-Thema, ne?
Das war sehr US-zentrisch, weil es auch so stark Tech, Deep Tech und Plattform Tech getrieben wird. Also Deutschland hat, und das ist leider so, Deutschland hat ja keine richtig großen, wirklichen Tech-Unternehmen und auch keine richtig großen Tech-Unternehmen dieses Jahr an die Börse gebracht. Ja, das spielt sich schon alles in Amerika ab. Und was du da halt siehst, ist, kann ich jetzt über die Feiertage nochmal jedem empfehlen, sich den Artikel rauszusuchen. Der heißt Software is Eating the World. Das ist so ein Aufsatz, der wurde vor, glaube ich, fast 10 Jahren von Marc Andreessen, dem Netscape-Gründer, geschrieben. Und der beschreibt, was da passiert. Ja, das ist sozusagen Software. Also der beschreibt eigentlich zwei Tendenzen. Er sagt, dass alle Produkte und Dienstleistungen werden durch Software ersetzt oder verändert. Ja, das ist, ich hatte vor einiger Zeit mal irgendwo online was ganz Interessantes gesehen. Und zwar, da war so ein Ausschnitt von Radio Shack. Ja, das ist das deutsche Konrad. Ja, also wo du so Elektronikzeugs kaufen kannst. Ne? Und da waren die, ich glaube, Ende der 90er, deren top verkaufte Produkte, ne? Also VHS-Rekorder, Videorekorder, Radio, Walkman und dergleichen. Alle diese Produkte, also die Top 20 verkauften Elektronikprodukte von vor über 25 Jahren, sind heute alles Apps auf deinem iPhone. Ja, und das beschreibt diesen einen Trend. Und den anderen Trend, den Marc Andreessen in seinem Artikel sagt, ist, also alle Produkte werden durch Software ersetzt. Und das führt in der Konsequenz dazu, dass in jeder Industrie wird früher oder später, ja, in jeder Industrie wird früher oder später ein Softwareunternehmen das erfolgreichste Unternehmen dieser Industrie sein. Und das hat man sich hier auch lange nicht vorstellen können. Ne? Deswegen, das ist auch diese so wenig Tech hier, weil man sich darauf vertraut hat, dass man gesagt hat, Mensch, ja, in bestimmten Bereichen, da macht Software, bietet einen Vorteil, aber ein Auto wird immer physisch sein. Wie sollen Softwareunternehmen in der Automobilindustrie Fuß fassen? Na, jetzt sieht man auf einmal, dass den Leuten jetzt und vielleicht auch in Zukunft, dem kommt es bei Autos auf andere Sachen an. Ja, da ist das sicherste Auto ist nicht mehr das mit dem besten Airbag, sondern das mit der besten Software, was Unfälle vorher erkennt und vielleicht vorher schon verhindern kann. Mhm. Ja, autonomes Fahren und dergleichen. Also summa summarum, die Software is eating the world. Lest es euch nochmal durch. Der Artikel ist top aktuell wie eh und je.
Hat Sascha Lobo sogar vor kurzem auch hier im Podcast, als ich vor ein paar Wochen mit Sascha Lobo und Florian Heinemann sprach, auch schon erwähnt, diesen Artikel. Also Marc Andreessen, Gründer von Andreessen Horowitz, auch noch einem der größten Venture Capital Fonds der Welt. Also auch das, also jetzt wird er mehrfach hier erwähnt, vielleicht wirklich nochmal über die jetzt Silvester oder was die nächsten ruhigen Tage, die Lockdown-Tage so kommt, einfach mal lesen. Ansonsten gibt er mal einen kurzen Ausblick aufs nächste Jahr. Jetzt haben wir verstanden, was in diesem Jahr passiert ist. Geht das so weiter?
Ja, geht so weiter. Also, ich glaube, dass Aktien, wenn man jetzt sagt, Aktien jetzt dann gerade in der Santa Claus Rally jetzt noch weitergelaufen, ist das nicht alles teuer? Ja, es ist teuer, aber es ist alternativlos. Ich habe schon x-mal gesagt, aber Aktien gehen meiner Meinung nach so weiter. Ich bin da auch nicht alleine mit dieser Sicht. Also wenn man mal Goldman Sachs Research, was ich sehr gut finde und immer verfolge, die machen eine Prognose für den S&P 500, knapp 15-16% Anstieg allein im nächsten Jahr. Die erwarten auch, dass Tech weitergeht. Nicht alle Tech-Werte, also meiner Meinung nach dazu ist es, die großen Plattform-Tech-Unternehmen, ja, also natürlich ein Paradebeispiel ist Amazon, ja, die laufen weiter, das sind einfach gigantische Maschinen. Ich habe da mal eine ganz interessante Zahl noch mitgebracht. War dir bewusst, wie viel Milliarden an Umsatz und auch Gewinn, fast reiner Gewinn für Amazon mit Werbeanzeigen innerhalb seines Amazon-Ökosystems macht?
Also die genauen Zahlen nicht, aber ich weiß, dass es mittlerweile, glaube ich, die drittgrößte Werbefirma der Welt ist, also nach Google und Facebook, dieses AWS. Und ich glaube, in Deutschland sogar kurz dabei sind, Facebook zu überholen. Wenn man sich dann anguckt, was das für einen Wert für Google hat, dann kann man sich ja nur vorstellen, wie krass das ist. Und vielleicht auch, du wirst es gleich sagen, aber vielleicht auch dazu, was mich auch irgendwie ahnen lässt, dass es groß ist, ist, wenn man sich Alibaba anguckt, die verdienen ja mit sowas fast nur ihr Geld. Ne? Weil Alibaba, die meisten glauben, es wäre wie Amazon, aber die haben ja keinen Handel und keine Warenhäuser, also keine Inventar. Und keine Warenhäuser bei Alibaba, sondern die verdienen zum Teil einfach wirklich über Werbung ihr Geld, also diese Marktplatzhinweise auf Produkte und sind damit halt so groß geworden. Also wenn man das überlegt, was da noch für Amazon für Potenzial drin steckt, sagen wir die genauen Zahlen?
Die genauen Zahlen sind, also in diesem Jahr werden es so knapp 15 Milliarden sein, aber mit einem super starken Wachstum. Also im dritten Quartal haben sie 5 Milliarden Netto Revenues durch Werbeanzeigen innerhalb von Amazon, weil die Leute in vielen Fällen gar nicht mehr bei Google suchen, sondern innerhalb von Amazon. Und das, ich meine, 15 Milliarden Netto Revenues, das wäre eine Firma, die dick über 100 Milliarden bewertet wäre, in sich alleine. Ja, und das zeigt diese Power der Plattform. Und diese Firmen sind einfach so gut positioniert, dass die auch weiterlaufen werden. Skeptisch bin ich bei Firmen, und das soll jetzt gar nicht wie Lästerei sich anhören, die eher so ein bisschen ein One-Trick-Pony sind. Ja, zwar diesen einen Trick sehr, sehr gut gemacht haben, und jetzt extrem dieses Jahr gehypt wurden durch Corona. Zoom zählt viel. Also du nennst es perfekt. Zoom ist eine Firma, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 100 Milliarden Börsenbewertung. 100 Milliarden. Ja. Das war damals, als Facebook an die Börse gegangen ist, mit 100 Milliarden, war das schon so ein Riesenaufschrei. Wie kann das sein, so eine junge Firma? Aber Facebook hat halt auch diese Plattform Power hinter sich, die Zoom meiner Meinung nach nicht hinter sich hat. Ja, wollen sie aufbauen, aber da bin ich eher ein bisschen skeptisch bei solchen Werten, aber die großen Techs werden weiterlaufen. Also, Ausblick fürs nächste Jahr ist, Aktien laufen weiter und wir sprechen gleich auch nochmal drüber, wie man da seine Hände dran kriegt. Und ein anderes großes Thema ist für mich, habe ich ebenfalls einen anderen Podcast gehört, und zwar vom Jeff Curry, das ist der Chef des Rohstoff-Researches bei Goldman Sachs, der sehr, sehr, sehr bullisch auf Rohstoffentwicklung ist. Rohstoffe haben die letzten Jahre und eigentlich das letzte Jahrzehnt ziemlich auf die Nase eigentlich gekriegt. Ja, und jetzt sieht er da einen komplett strukturellen Wandel. Also nur mal sozusagen ein paar Zahlen genannt. Er erwartet allein im nächsten Jahr, dass der Rohstoffbereich um fast 30% an Wert gewinnt. Die höchsten Zuwächse sieht er im Energiebereich, also bei Öl, Gas und dergleichen. Und im Edelmetallbereich, Gold und Silber. Gold erwartet also knapp eine Steigerung von über 20%, Silber 15%, also sehr, sehr bullisch auf Rohstoffbereich. Und er sieht da drei Gründe für. Das eine ist, dass sozusagen sozial-finanzpolitischer Grund, also die meisten Stimulationsmaßnahmen, die meisten Gelder, die vom Staat an private Haushalte gingen, die gingen bei dieser Krise, anders als bei der Finanzkrise, eher an die einkommensschwachen Haushalte. Und haben bei denen, das ist das Kuriose, einen Anstieg des Haushaltsvermögens bewirkt. Und da diese einkommensschwachen Haushalte in der Anzahl, in der totalen Anzahl, größer sind als die vermögenderen Haushalte, wird es einen höheren Druck auf Rohstoffe geben. So, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist ein strukturelles Unterinvestment in den letzten Monaten und Jahren, insbesondere im Energierohstoffbereich. Also wir hatten im Frühjahr hatten wir ja sogar negative Ölpreise, ja, muss man sich mal vorstellen. Und plus sozusagen der große politische Druck, Nachhaltigkeitsdruck hat dazu geführt, dass er unterinvestiert wurde auf der Angebotsseite. Und das führt summa summarum dazu, dass der Jeff Curry sich sozusagen zitieren lässt und sagt, dass es das erste Mal in 25 Jahren ist, dass er in jedem Rohstoffmarkt eine höhere Nachfrage als das Angebot sieht. Ja. Und ja, das halt noch gekoppelt mit einem schwachen Dollar, das kommt noch on top. Also wenn der Dollar schwach ist, ist es immer eher positiv für Rohstoffe, weil die meisten Rohstoffe handeln in US-Dollar. Und wenn die jetzt günstiger werden, ja, also allein dieses Jahr ist der Dollar um 10% eingebrochen. Wenn das sozusagen günstiger wird, dann begünstigt es die Nachfrageseite noch weiter. Also
Aber sagen wir,
die sind da sehr bullisch auf Rohstoffe.
Das erste Argument, dass jetzt sozusagen die einkommensschwächeren Haushalte von dem ganzen Stimulus profitiert haben, das wäre ja sehr schön, wenn das stimmt. Also wenn das Research da richtig ist, weil auch da gibt es ja Leute, die sagen, hey, die Schere geht eher weiter auseinander und das Geld kommt bei den Falschen an. Aber okay, also das ist also hier eine Gegenthese dazu. Und dann trotzdem die Frage, wenn das stimmt, warum treibt das jetzt zum Beispiel den Ölpreis? Weil dann diese schwachen Haushalte kaufen ja kein Öl.
Ja, also die Schere geht schon weiter auseinander, weil natürlich die vermögenden Haushalte besitzen viele sozusagen Asset-Werte, also Aktien, Immobilien, die sind weiter angestiegen, das treibt die Schere auseinander. Aber wenn man allein auf den Bereich sozusagen, allein mal sozusagen abgekapselt das Vermögen und die Ausgabeleistung von einkommensschwachen Haushalten sich anschaut, insbesondere in Amerika, dann ist die im Vergleich 2020 zu 2019 nicht gefallen, was man normalerweise erwarten würde, sondern gestiegen. Ja, gestiegen durch die sozusagen die Zuführung vom Geld vom Staat. Ja, und diese, warum beflügelt es oder warum sollte es den Ölpreis beflügeln? Also Öl ist sozusagen ein Turbo-Trade auf dem Wiederansprung der Weltwirtschaft im nächsten Jahr. Wenn tatsächlich weiter geimpft wird, Krankheit zurückgetrieben werden kann und die Leute dann anfangen zu reisen und zu konsumieren, dann wird das verstärkt den Ölpreis weiter nach oben treiben. Man sieht es in Ansätzen auch schon in diesem Jahr. Also ich habe mir mal angeschaut, es gibt so eine Statistik zu den Durable Goods. Also Durable Goods sind also sowas wie, dass du kaufst einen Kühlschrank, eine Waschmaschine oder so. Dieser Markt ist in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr um 15% angesprungen. Also man sieht schon, und das sind sozusagen auch alles Produkte, die ja Energie zur Erzeugung bedürfen. Man sieht, dass dort, dass dieser ganze Bereich doch stärker ist, als es oftmals in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal wahrgenommen wird.
Sag noch mal ein paar Worte zu dem anderen großen Thema des Jahres. All-Time-High haben wir gerade beim Bitcoin. Wie siehst du denn das?
Ja, Bitcoin ist interessant. Also da, lustigerweise sprach sogar der Jeff Curry von Goldman Sachs darüber. Das ist eigentlich eine lustige Anekdote, weil der Typ ist ja der Research-Verantwortliche für den Rohstoffbereich und er ist trotzdem auch der Verantwortliche für Bitcoin-Research. Ja, warum? Weil Goldman schätzt sozusagen oder ordnet Bitcoin nicht als Währung ein, nicht als irgendein sozusagen ein Anlageinstrument, sondern ordnet Bitcoin als einen Rohstoff ein.
Okay.
Ja, als einen Rohstoff ein. Und das ist auch eins seiner Hauptargumente. Er sagt, dass insbesondere sozusagen im Retail-Bereich wird Bitcoin immer mehr zu einem sozusagen zu einer Art Goldersatz. Und er nimmt Nachfrage von Gold weg. Also die typischen Themen, warum man in Gold investiert hat, Inflationsschutz, die Notenbank kann es nicht drucken, das wird zunehmend eigentlich durch Bitcoin ersetzt. Und dort ist die Sicht, dass das auch nicht weggeht. Ja, also natürlich kann der Preis, der wird volatil bleiben. Und ob Bitcoin nächsten Tag mal 20% abstürzen kann, das kann jederzeit passieren. Aber grundsätzlich geht dieses Thema nicht mehr weg. Mhm. Wer noch nicht so stark gezuckt hat, sind die institutionellen Investoren. Also die haben sozusagen, die halten sehr, sehr viel Gold auch in Summe oder Goldinvestments. Die müssen den großen Sprung noch machen. Das hat bisher ein bisschen stattgefunden, aber noch nicht stark. Aber wenn dieser Sprung auch noch kommt, dann hat der, ja, dann hat Bitcoin ebenfalls noch eine Chance, weiter nach oben zu gehen.
Ja. Okay, und man kann bei Scalable demnächst auch Bitcoin dann kaufen. Also wenn ich jetzt, ich überlege selber tatsächlich auch, aber ich habe festgestellt, noch geht's nicht so einfach, ne?
Noch geht's nicht so einfach. Das ist ja immer so die Frage. Außer du bist natürlich jetzt ein Crack oder sehr drin und dann kennst du dich genau aus, was Cold und Hot Wallets und dergleichen ist. Du kannst Bitcoins bei Scalable jetzt schon kaufen. Und zwar also über sogenannte Exchange-Traded Produkte. Das ist eigentlich wie eine Art ETF. Es darf bloß nicht ETF genannt werden, weil es nur ein Wert sozusagen wie Bitcoin dahinter steht. Aber du kannst Exchange-Traded Produkte auf Bitcoins kaufen. Ja, bei den meisten Brokern, die werden an den Börsen gehandelt und ebenfalls bei uns. Habe ich ebenfalls gemacht, weil ja, es ist dann zwar nicht das Bitcoin sozusagen in der reinst Form, ja, sondern es ist ein Wertpapier, was dort gehandelt wird. Aber für mich ist es die einfachste Sache. Ich habe es in meinem Brokerportfolio. Also ich führe nochmal zusammen sozusagen, wie ich mich positioniere und wie ich auf das nächste Jahr schaue. Also ich glaube, Aktien alternativlos. Deswegen gehe ich mit meinem liquiden Vermögen zu mindestens 70-80% in Aktien. Ich bevorzuge da breite ETFs. Oder wenn man die nicht selber aussuchen will, dann kann man auch sozusagen das über einen Robo-Advisor machen lassen. Da bieten wir verschiedene Strategien an, haben jetzt auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, eine ESG-Strategie, die sehr gut angenommen wird. Dann setze ich
ESG heißt Environmental, Social, Responsible
oder so? Und Governance, richtig. Dass du sozusagen, also das bei der Auswahl der verschiedenen Firmen, die innerhalb dieses ESG-ETFs drin sind, wird besonders darauf geachtet, dass die ein gutes Scoring im Bereich der Umwelt haben, im Bereich der Sozialverantwortung und auch wie die Firmen selber sozusagen geführt werden. Mhm. Ja. Und das ist also, diese ESG-Produkte sind mittlerweile, ist in der Vermögensverwaltung, die wir anbieten, ist so seit Mitte des Jahres eigentlich das beliebteste Produkt. Also es ist nicht einfach irgendwie nur noch ein Nebenthema, sondern es ist echt ein großes Investmentthema. Mhm. Darüber hinaus setze ich einen besonderen Akzent, weil ich an die Story glaube, im Rohstoffbereich. Ja, also das mache ich ebenfalls über ETFs, also da kann man beispielsweise, jetzt nur in Gold gehen will, da gibt's von Invesco einen ganz guten Invesco Physical Gold ETF. Oder wer breiter das diversifizieren will, nehme ich persönlich auch so ein Invesco-Produkt, Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture, langes Wort, also der hat keine Agriculture-Rohstoffe mit drin, aber dieser Invesco Bloomberg Commodity ETF, den nehme ich mit rein, um da einen besonderen Akzent nochmal auf Rohstoffe zu setzen. Und dann auch so 5 bis maximal 10% des Portfolios sozusagen in Bitcoins, was ich auch über Bitcoin Exchange-Traded Produkte abbilde. Das ist sozusagen meine Positionierung, um ins nächste Jahr zu gehen. Natürlich, das Ganze ist nicht ohne Risiko, muss man immer im Hinterkopf behalten. Gerade Aktienmärkte, die können immer mal 20-30% zurücksetzen oder in extremen Crash auch mehr. Darauf muss man gefasst sein, aber langfristig ist das eine sehr gute Sache. Also im Summa summarum sind es ja alles Sachen, die Notenbanken nicht drucken können. Ja, das ist so meine Story.
Okay. Erik, also... Ja.
Ich kann noch ein kleines Update zu Scalable geben.
Ja, natürlich. Ja,
komm. Dann habe ich ja dieses Jahr jetzt nicht
mehr... Du hast ja gesehen, ich bin ja deswegen besonders Scalable... ist ein Nah, weil ich ja regelmäßig checke, wie unser Börsenspiel läuft hier mit Sven, Tarek und Lea. Und ich checke es deswegen, weil ich ja zwischenzeitlich sogar geführt habe, dank der guten Airbnb-Entwicklung, war ich dann auf einmal Erster. Ich glaube, das hat sie in den letzten Tagen, oder zumindest droht es heute, also ich weiß es schon sehr genau, droht es heute zu kippen, weil Airbnb ein bisschen wieder zurückgefallen ist. Aber insofern, da sind wir ja bei euch da quasi über eure Technologie unterwegs. Und
wir müssen mal so ein Westermeier-Folgeportfolio einrichten, wo Leute mit einem Klick dein Portfolio einfach sozusagen hinterher getradet wird.
Ja, ja, also siehst du mal, ich bin jetzt heute tatsächlich, ist Lea an mir vorbei. Die hat auch wirklich ein sehr gut diversifiziertes Portfolio. Und ich war schon 2.000 Euro im Plus. Also wir haben ja 10.000 Euro angefangen, jetzt war ich bei 12.000, aber gut, Airbnb hat wieder ein bisschen nachgelassen. Ich denke, das kommt wieder.
Naja. Ja, ich habe es auch angeschaut. Lea hat das vernünftigste Portfolio, wenn man mal sozusagen von der Seite angeht. Aber bei so Börsenspielen interessanterweise gewinnen nicht immer die vernünftigsten Portfolien, sondern eher schon, wenn man so Outlier-Bets eingeht.
Tarek, Vollgas. Tarek hat ja alles in Home24 geschoben, also weil er meint, er kennt sich damit aus und da kommt jetzt ein Börsengang in Brasilien von einer Home24-Tochter und so. Also, aber auch tatsächlich, es ist wirklich alles echt eng beisammen. Wir liegen alle, ich gucke es mir gerade hier nochmal an, alle so im Bereich zwischen 11.300 aktuell, also den Wert des Portfolios, bis hin zu vielleicht so 12.000. Also es ist alle im Plus natürlich. Schon krass, ne?
Ja, Wahnsinn. Also, genau, jetzt nochmal kurzes Update zu Scalable. Und zwar bei unserem Scalable Broker, die Zuhörer kennen das, wir bieten ja eine in Deutschland einmalige Flatrate an. Du kannst für 2,99 pro Monat alle Aktien, alle ETFs kostenlos handeln, kostenlos besparen. Das ist alles mit drin in dieser Monatsgebühr. Und die Order-Ausführung findet an der Börse München statt. Und wir haben jetzt ein Novum, und zwar, wir nehmen nämlich Xetra, das ist das elektronische Handelssystem der deutschen Börse, das ist die größte Börse mit der größten Liquidität in Deutschland. Das kannst du jetzt auch als Handelsplatz bei uns auswählen. Ja, das ist sozusagen für Neo-Broker eine Einmaligkeit auch, ja, dass du nicht nur einen Handelsplatz hast, sondern du hast jetzt kannst auch den größten deutschen Handelsplatz nehmen. Da fallen die Gebühren, die werden extra berechnet. Das kann nicht unter der Flatrate angeboten werden, weil Xetra selber kostet uns harte sozusagen Abrechnungskosten. Aber wir bieten da den günstigsten Trade eines deutschen Brokers an. Ja, für 3,99 kannst du Xetra handeln. Das lohnt sich dann insbesondere für größere Orders. Also eine super Sache. Und wir glauben, dass der Scalable Broker dadurch nochmal enorm aufgewertet wird.
Also was mir ehrlicherweise gar nicht so klar war, dass das irgendwie Xetra sozusagen die Premium-Handelsplattform ist, dass man dann nur Premium bezahlt, während man an der Börse München, was ja auch irgendwie ganz solide klingt, dann teilweise gar nicht alle Firmen bekommt, die man gerne haben möchte oder nicht in allen Mengen bekommt und so, war mir nicht so klar.
Ja, also für den typischen Privatinvestor ist das absolut ausreichend, was Börse München da natürlich hat. Ja, also die haben Tausende von Wertpapieren.
Oder Börse Frankfurt oder Börse Düsseldorf oder so. Ne?
Düsseldorf, Berlin, genau. Das sind die typischen Ordergrößen. Wenn du sagst, du kaufst für 15 oder 20.000 Euro oder so, kaufst du Werte oder vielleicht auch mal ein bisschen drüber in größeren Werten, das reicht absolut. Aber in Spezialfällen oder einfach, dass du die Auswahl hast, ja, kannst du jetzt auch Xetra handeln. Wir wollen dem Kunden, wie gesagt, die Auswahl geben, aber die meisten handeln natürlich weiter in der Flatrate, weil es für die am günstigsten, am besten an der Börse
ist. Wie ist denn deine Perspektive? Es klingt so ein bisschen, wenn ich das mir so gerade vor Augen führe, so anachronistisch, dass es in Deutschland irgendwie so da jetzt 7, 8 Marktplätze nebeneinander gibt, also Xetra, dann die verschiedenen Börsen. Haben die alle eine Zukunft aus deiner Sicht?
Ja, die haben Zukunft, weil sie natürlich auch unterschiedliche Klientel bedienen. Ne? Also die institutionellen Investoren, die großen, ja, die handeln natürlich übers Xetra-System. Mhm. Ja? Bei Privatinvestoren wird aber zunehmend natürlich auch die Nebenbörsen, weil die einfach ein günstigeres Pricing haben, ja, zunehmend wird das interessanter für die. Also ich glaube, klar, die Frage ist, wann ist es zu viel? Brauchst du da 50 Marktplätze? Das natürlich nicht. Aber ich glaube, die Auswahl und die Diversifikation auch bei diesen Marktplätzen, alleine um sich auch mal abzusichern. Ne? Kann immer mal sein, dass ein Börsenplatz auch streikt und irgendwie mal Technikprobleme hat, um dann eine Ausweichmöglichkeit zu haben, auch woanders drüber seine Werte zu verkaufen oder zu kaufen, hat absolut seine Berechtigung.
Das heißt, auch in Zukunft wird es dann noch in Düsseldorf und in Frankfurt und in München und ich glaube, es gibt in Berlin auch noch eine einzelne eigene Börse geben.
Ich glaube ja, dass die Regionalbörsen da weiter eine gute Zukunft haben.
Gute Nachrichten für die Regionalbörsen. Der Experte erwartet eine positive Zukunft. In dem Sinne, Erik, ich hoffe, du hast einen guten Start ins neue Jahr. Wir bleiben dran. Im nächsten Jahr entscheidet sich das Börsenspiel. Also das wird auch nochmal heiße Monate ohnehin an der Börse. Ich will das Ding ja schon ganz gerne gewinnen. Alleine für die Bragging Rights, also um dann immer Sven vorhalten zu können, dass ich ja da gewonnen habe. Aber wir werden es beobachten.
Street Creds.
Ja. Genau. Bragging Rights, Street Creds. In dem Sinne, danke für, ich glaube, es war jetzt ein halbes Jahr Finance Corner, so all in, ich bin irgendwann im Spätsommer angefangen. Ich finde es eine super Ergänzung, dass du hier regelmäßig auftauchst, bisschen Update gibst, macht irgendwie mega Spaß. Und wir hören uns in 2021 wieder.
Ich freue mich. Alles Gute. Komm gut ins neue Jahr. Den Zuhörern auch. Ciao.
Hau rein. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.